Triggerwarnung. Dieser Podcast thematisiert sexuelle Gewalt und das Zuschreiben von Schuld auf Betroffene. Wenn diese Themen für dich belastend oder retraumatisierend sein können, höre sie bitte nicht alleine an.
Er ist doch selbst schuld. Er ist nicht direkt zur Polizei gegangen. Sie hat ihn provoziert. Sie hatte ein kurzes Kleid an.
Kommen euch solche Aussagen bekannt vor? Es kommt zu einer Straftat und es ist bekannt, wer sie begangen hat. Trotzdem fragen wir uns, was hat das Opfer gemacht, um in eine solche Lage zu kommen? Wir schieben dem Opfer also eine Verantwortung zu. Es sei selbst schuld oder zumindest Mitschuld an dem begangenen Unrecht. Diesen Prozess nennt man Victim Blaming. Dazu erzähle ich euch heute mehr bei
M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Menschen glauben in der Regel an eine gerechte Welt. Wir gehen davon aus, dass guten Menschen Gutes passiert und schlechten Menschen Schlechtes. Diese Art zu denken gibt uns das Gefühl, Kontrolle zu haben. Wenn wir uns richtig verhalten, dann wird uns auch Gutes passieren. Wenn wir aber doch mal einen Fall von Ungerechtigkeit sehen, dann greift das unseren Glauben an eine gerechte Welt an. Das möchten wir aber nicht. Was wir tun, um diesen Glaube aufrechtzuerhalten, darüber habe ich mit Matthias Twardowski gesprochen. Er ist Sozialpsychologe an der LMU München und forscht unter anderem zum Thema Victim Blaming.
Solche Verhaltensvarianten sind eben, dem Opfer zu helfen, irgendwie Geld zu spenden und so weiter, also irgendwas für das Opfer zu tun. Eine andere Verhaltensweise wäre, wenn es eine Täter-Opfer-Situation ist, dass man den Täter bestraft.
Es kann aber auch sein, dass diese Verhaltensreaktionen nicht dazu führen, dass wir wieder einen gerechten Weltglauben herstellen. Zum Beispiel, wenn wir nicht wissen, wer der Täter ist. Oder wenn wir dem Opfer nicht direkt helfen können.
In solchen Situationen neigen wir eben zu kognitiven Reaktionen. Und eine kognitive Reaktion ist eben unter anderem Victim Blaming. Und durch diese kognitive Umstrukturierung ist dieser gerechte Weltglauben eben nicht mehr so stark erschüttert durch das, was passiert ist.
Wir sagen also, vielleicht war es gar nicht so schlimm, was passiert ist. Wir schieben dem Opfer die Schuld zu, um unseren Glauben an Gerechtigkeit wiederherzustellen. Es gibt einen Bereich, in dem diese Form der Schuldzuweisung besonders präsent ist. Und zwar im Bereich des sexuellen Missbrauchs. Wenn es darum geht, ob ein sexueller Kontakt freiwillig war oder nicht, dann stehen sich oft zwei Aussagen gegenüber. Und dabei gibt es häufig keine objektiven Hinweise darauf, wer Opfer und wer Täter ist. Um darüber trotzdem entscheiden zu können, greifen Menschen auf allgemeine gesellschaftliche Vorstellungen über sexuelle Gewalt zurück. Es gibt drei Stereotypen, die viele im Kopf haben. Das Real-Rape-Stereotyp geht davon aus, dass man alleine durch eine dunkle Gasse geht, ein fremder Mann hervorspringt und einen mit einem Messer bedroht. Das Real-Victim-Stereotyp beschreibt, dass ein echtes Opfer sich körperlich gegen den Täter wehrt und direkt nach der Tat zur Polizei geht und Anzeige erstattet. Mit dem Credible-Witness-Stereotyp gilt das Opfer dann als überzeugend, wenn es emotional über den Vorfall spricht. Diese drei Stereotypen beschreiben die sogenannte ideale Vorstellung einer Vergewaltigung. Je eher ein sexueller Übergriff diesen Stereotypen entspricht, desto eher wird dem Opfer geglaubt. Ist das nicht der Fall, wenn das Opfer zum Beispiel im eigenen Zuhause vergewaltigt wird oder ein Bekannter der Täter ist, dann wird häufig gesagt, es ist keine echte Vergewaltigung. Das Opfer muss etwas getan haben, um den Täter zu provozieren. Dabei weichen die meisten Vergewaltigungen von diesem Stereotyp ab. Es handelt sich um sogenannte Vergewaltigungsmythen. Beispiele dafür sind, dass alle Frauen den geheimen Wunsch haben, vergewaltigt zu werden. Oder sie den Vorwurf einer Vergewaltigung nutzen, um sich an Männern zu rächen. Barbara Krahe ist Professorin für Sozialpsychologie im Ruhestand an der Universität Potsdam. Sie beschäftigt sich mit dem Thema sexuelle Gewalt und mit der Frage, warum Opfern sexueller Gewalt häufig eine Mitschuld gegeben wird.
Weil man sie in sehr vielen Fällen an der Realität messen kann und dann eben feststellen kann, dass es falsche Vorstellungen sind. Zum Beispiel wissen wir schon lange, dass die Mehrzahl der sexuellen Übergriffe nicht etwa zwischen Fremden in einer dunklen Gasse passieren, sondern zwischen Menschen, die sich kennen, in Kontexten, in denen man sich eigentlich nicht bedroht fühlen würde.
Es gibt auch Unterschiede in der Wahrnehmung des Missbrauchs je nach Geschlecht. Männer sind häufig solidarisch mit männlichen Tätern, weil es in den meisten Fällen um Übergriffe von männlichen Tätern auf weibliche Opfer geht. Sie beurteilen das Verhalten in der Regel weniger streng. Aber auch Frauen sind nicht davon ausgenommen, weiblichen Opfern die Schuld zuzuweisen. Das liegt häufig daran, dass sie selbst Angst vor sexuellen Übergriffen haben. Wenn sie erfahren, dass einer anderen Frau etwas so Schreckliches passiert ist, dann fühlen sie sich unsicher. Und um diese Angst zu verringern, wird auch hier das weibliche Opfer verantwortlich gemacht. Man distanziert sich also von dem Opfer und denkt, man selbst hätte bestimmt ganz anders gehandelt. Die Person hat etwas falsch gemacht, was man selbst nicht falsch machen würde. Deshalb muss man sich nicht betroffen fühlen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst missbraucht wird, wird dadurch vermeintlich geringer. Victim Blaming stoppt auch nicht bei der Polizei oder juristischen Instanzen. Die Stereotype leben auch in ihren Köpfen weiter. Dafür gibt es einen Begriff, nämlich die sekundäre Viktimisierung. Nach der eigentlichen Tat, durch die das Opfer geschädigt wird, kommt es zu einer zweiten Schädigung durch Fehlreaktionen von außen. So verschwinden die Fälle häufig aus der weiteren juristischen Verfolgung. Denn auch hier fragt man sich, hat das Opfer selbst etwas zur Tat beigetragen? Barbara Krahe sagt hierzu:
Man spricht da auch von Gerechtigkeitslücke im Hinblick auf Sexualdelikte, dass eben nur ein ganz kleiner Teil auch der angezeigten Fälle dann überhaupt dazu führt, dass es zu einer Gerichtsverhandlung kommt und dann wiederum, dass es zu einer Verurteilung kommt. Und diese Schwundquote, die ist bei Sexualdelikten einfach viel größer als bei vergleichbaren anderen Delikten.
Jede sechste Frau berichtet von sexueller Gewalt, aber nur ein Bruchteil davon wird angezeigt. Jede zweite Frau hat psychische Gewalt in Partnerschaften und Ex-Partnerschaften erlebt. Bei körperlicher Gewalt ist es jede fünfte. Dabei liegt die Anzeigequote bei weniger als 5%. Der Einfluss von Vergewaltigungsmythen kann durch das Heranziehen von Verantwortung verringert werden. Dass es zu so wenigen Anzeigen kommt, liegt ebenfalls daran, dass auch die Betroffenen selbst oft Stereotype in den Köpfen haben. Ein großer Anteil an Frauen, denen ein sexueller Übergriff passiert ist, sehen sich selbst nicht als Opfer. Auch dafür hat Krahe ein Beispiel.
Das bekommt man in der Forschung dadurch raus, dass man auf der einen Seite fragt, sind dir schon mal ganz bestimmte Dinge passiert? Zum Beispiel hat dich schon mal jemand unter Einsatz oder Androhung von Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen? Und dann die Befragten Ja oder Nein sagen. Und dann irgendwann, ein bisschen später, fragt man sie dann, bist du schon mal Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden? Und dann kann man zeigen, dass bis zu 60% der Frauen, die die erste Frage bejahen, ist die dann auf die Frage, sind sie schon mal Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden, mit Nein antworten.
Die Unterschiede sind also erheblich. Wenn man sich selbst nicht als Opfer sieht, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass man damit zur Polizei geht oder sich an die Öffentlichkeit oder an das soziale Umfeld wendet. Wichtig sind darum auch Hilfestellen, die Opfern zur Seite stehen. Die größte Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer in Deutschland ist der Weiße Ring. Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen begleiten die Betroffenen persönlich und klären sie über ihre Rechte und Möglichkeiten auf. Vom Anwalt bis zur Therapie werden die Opfer beraten. Über seine Erfahrungen mit Victim Blaming habe ich auch mit Karl Frass gesprochen. Er ist ein ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Weißen Ring und betreibt seit 15 Jahren Opferbetreuungstätigkeit und Opferschutz. Auch er erlebt Victim Blaming bei seiner Arbeit.
Wenn sie nackt am Tisch tanzen, hat kein Mensch das Recht, sie zu berühren. Das geht so. Man muss dem Opfer sagen, es ist nicht der Täter. Der Täter ist immer der Täter. Sie sind ein Opfer. Und sie sind nicht alleine, sie haben jetzt uns an ihrer Seite. Und jeder Täter wird versuchen, das umzudrehen.
Victim Blaming hat viele Facetten und kommt nicht nur bei Sexualdelikten vor. Im Jahr 2024 haben 265.942 Menschen häusliche Gewalt erlebt. Nach dem Bundeskriminalamt ist das ein neuer Höchststand. Häusliche Gewalt kann sowohl von PartnerInnen als auch von Familienangehörigen ausgehen. Die Dunkelziffer ist hier sehr hoch, denn die meisten Übergriffe finden im eigenen Zuhause hinter verschlossener Tür statt. Vor Gericht steht dann Aussage gegen Aussage. Wenn es um Partnerschaftsgewalt geht und Kinder mit im Spiel sind, dann kommt es häufig zu ähnlichen Vorwürfen. Die Norm ist, dass das Kind mit beiden Elternteilen in Kontakt bleiben soll. Wenn ein Elternteil das verweigert, heißt es, man möchte die Beziehung des anderen Partners zu den Kindern sabotieren. Es wird also kein juristischer Fokus darauf gelegt, wie das betroffene Elternteil geschützt werden kann. Dazu kommen besonders bei häuslicher Gewalt viele Vorurteile auf. Wie, warum bist du bei ihm geblieben? Darüber habe ich auch mit Herr Frass gesprochen. Er hat mir dazu erzählt.
Der Täter kommt nach Hause, er hat heute seine Frau niederprügelt. Dann kommt er, kriegt er von der Polizei einmal einen Platzverweis. Und nach dieser Zeit kommt er, tut mir leid, ich war betrunken, ich wollte das nicht. Es kommt nie mehr vor. Und das Opfer muss sich klar sein. Selbstverständlich hat sie das Recht, sich wieder auszusöhnen. Aber wir können sagen, dass in 80% dann das Opfer wieder da sitzt bei uns.
Herr Frass erzählt mir außerdem, dass die Täter das Victim Blaming für sich nutzen.
Die Täter wissen, mit dieser Umkehr haben sie Chancen, besser rauszukommen. Vielleicht mit einer Bewährungsstrafe oder einer Geldstrafe. Also das hat sich erhöht. Sagen wir, von 100 Fällen waren es vorher 40, jetzt sind es 60.
Neben sexuellem Missbrauch und häuslicher Gewalt kommt Victim Blaming auch in vielen weiteren Fällen vor. Ob es um Rassismus, Homophobie oder Mobbing geht, tendiert die Gesellschaft dazu, dem Opfer die Schuld zuzuschreiben. Opfer sind nie selbst schuld an dem, was sie erlebt haben. Darum ist es wichtig, den Geschädigten vorurteilsfrei entgegenzutreten und ihnen zuzuhören, ihnen seine Hilfe anzubieten und gegebenenfalls zur Polizei und anderen Hilfestellen zu begleiten. Wenn ihr selbst Opfer von Kriminalität oder Victim-Blaming seid, dann könnt ihr euch bei dem Weißen Ring Unterstützung holen. Ihr könnt sie unter dem Opfertelefon 116 006 erreichen. Mehr Informationen findet ihr auf weißer-ring.de.
M94.5 to go.
M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.